Essen nach der Uhr, also bestimmte Lebensmittel verknüpft mit bestimmten Uhrzeiten. Wie sinnvoll ist das eigentlich? Es gibt Studien, die sagen, dass das intuitive Essen gesünder ist. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Also wirklich nur dann futtern, wenn wirklich Hunger da ist. Aber es soll da eine entscheidende Ausnahme geben, Alex, die sogenannte Ernährungsuhr, die im Takt der Fettverbrennung tickt und zumindest eine grobe, aber wie ich finde, total interessante Orientierung geben soll. Was heißt das denn?
Ja, es gibt diesen tollen neuen Begriff Chrononutrition. Klingt erstmal wie ein absoluter Zungenbrecher, bedeutet aber letztendlich nur, ob es Sinn macht, nach der Tageszeit sich zu orientieren, wann der Körper gewisse Lebensmittel oder, sagen wir es mal, Nährstoffe besser oder weniger gut verstoffwechselt. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, weil da gibt es ganz viele tolle, neue, interessante Studienergebnisse, die wir gleich unbedingt mal besprechen müssen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein und dem Bethesda Krankenhaus. Zum Verbund der Kliniken und Krankenhäuser gehört auch das Herzzentrum in Duisburg, das sich durch Expertise, Erfahrung und vor allen Dingen auch Empathie auszeichnet. Alex und ich waren letztens selber vor Ort und konnten uns da einen wirklich sehr interessanten Überblick verschaffen. Das Team der Klinik bietet zum einen natürlich eine umfassende Versorgung vom Säugling bis hin zum Senior. Und die Bandbreite der Behandlung ist wirklich riesig, also von schonenden Bypass-Operationen bis hin zu einer ganz fortschrittlichen robotergestützten Technik ist alles dabei. Es gibt also ganz individuelle Behandlungskonzepte, die letztendlich auch dem Patienten entgegenkommen, weil sie eben wesentlich schonender sind. Mehr dazu übrigens auch demnächst in einer unserer neuen Folgen direkt aus dem Klinikum. Dann haben wir nämlich einen Chefarzt hier bei uns zu Gast im Podcast.
Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
Essen nach der Uhr oder wie Alex gerade so schön gesagt hat, Chrononutrition. Also ich bin ja immer noch fasziniert von diesem Ausdruck. Alex, ich würde heute mal so ein bisschen anders in die Folge starten, ganz gerne. Mal schauen, was da jetzt gleich kommt. Wenn du mir jetzt 3 Lebensmittel empfehlen könntest, also wirklich nur 3, mit denen ich morgens wirklich perfekt in den Tag starte, welche wären das?
Oha, so jetzt ad hoc aus der kalten Hose geschossen. sagen wir mal Haferflocken, Heidelbeeren, Eier. Das wären jetzt so die 3, die mir als erstes in den Sinn kämen für einen perfekten Start in den Tag.
Also mit den Haferflocken habe ich schon mal alles richtig gemacht. Die waren nämlich heute Morgen in meinem Granola-Müsli reichlich drin. Bei den Beeren müsste ich nachlegen und mit den Eiern auch. Aber zumindest, ich sag mal, ein Drittel habe ich auf jeden Fall schon mal vorgesorgt. Ne?
Sehr gut, ist ein Anfang.
Warum sind diese Sachen denn gerade morgens so wichtig für uns oder so gesund, um wirklich auch fit in den Tag zu kommen?
Na, ich würde einmal immer morgens auf Kohlenhydrate gehen, weil man einfach weiß, dass sie wirklich wichtig sind für einen guten Start in den Tag. Und man auch mittlerweile weiß, das ist ein ganz interessanter und auch spannender Aspekt, dass diese Insulinsensitivität, also wie der Körper auf Kohlenhydrate antwortet, um es mal so einfach biochemisch runterzubrechen, in den Morgens-Mittagsstunden, also sozusagen eher im aktiven Part des Tages, wesentlich besser ausgeprägt ist. Da würde ich dort immer auf Kohlenhydrate achten. Und gerade langkettige, gute Kohlenhydrate. Deshalb bin ich ja ein riesengroßer Freund von Haferflocken in der Form von einem Porridge, Müsli, wie auch immer man sich das nun zubereitet oder gerne mag. Dann Eier, einfach aufgrund dessen, nicht nur, weil ich ein großer Freund bin von Rührei oder Omelette oder ähnlichem, vielleicht noch ein bisschen mehr drin, außer nur Eier, aber das als Grundsubstanz davon. Einfach, um eine gute, ausreichende Menge von Protein zu haben, weil Proteine einfach für mich persönlich zu jeder Mahlzeit dazugehören, weil sie für den Körper auch besser verstoffwechselbar sind, wenn sie bei jeder Mahlzeit dabei sind, nicht in einer Mahlzeit riesengroß vertreten und in anderen einfach gar nicht vertreten sind. Und natürlich auch ein super guter Sattmacher sind. Und als drittes die Heidelbeeren, einfach aus mehreren Gründen. Von ganz einfach, dass ich erstmal überhaupt ein bisschen Obst im Körper habe, über, die haben relativ wenig Kalorien. Und ich esse die Farbe blau. Du weißt, ich bin so ein Freund von Essen nach Farben und gerade blau kommt im Alltag bei den meisten Menschen viel zu wenig vor. Deshalb bin ich ein riesengroßer Freund von Beeren generell, aber gerade von den dunklen Beeren, was deren sekundäre Pflanzenstoffe angeht oder sekundäre Pflanzenstoffe plus Antioxidantien, die damit drin sind. Deshalb sind das so 3 Lebensmittel, die ich super finde morgens.
Also man hört schon raus, das ist eine perfekte Grundlage einfach auch. Ich habe Power, um erstmal so die erste Tageshälfte um auf der Arbeit, zu Hause, im Haushalt, wo auch immer, auf jeden Fall gut zu funktionieren. Also das ist ja auch so, dass man morgens sich erstmal richtig satt essen soll. Da frage ich mich gerade, was ist denn so mit dem Marmeladenbrötchen? Oder für die Kinder werden ja oft diese kleinen süßen Joghurts so in diesen verschiedenen Farben angeboten. Die gibt es, glaube ich, auch in Blau. Würdest du sagen, dass das morgens noch okay ist? Oder sollte man da lieber direkt sagen, nee, ist nicht so gut?
Ja, also künstlich nachgeholfen ist jetzt nicht der Sinn von sekundären Pflanzenstoffen. Ne? Also bloß weil man künstlich die Farbe erzeugt, hat das jetzt nicht unbedingt einen gesundheitlichen Mehrwert. Das erstmal außen vor. Natürlich kann ich das Thema Marmeladenbrötchen am Morgen verstehen und natürlich muss man halt einfach sich darüber Gedanken machen. Marmeladenbrötchen gibt es auch gut und schlechte Marmelade, aber die meiste Marmelade ist 50% Zucker. Ne? Das muss man einfach sich so vorstellen. Wenn du es auf dein Brötchen draufschmierst, kannst du dir je nachdem, was es für eine ist, die eine Hälfte könntest du aufs Brötchen eine Erdbeere legen und auf die andere Hälfte legst du Zucker, dann hast du ein Marmeladenbrötchen. Klingt jetzt gemein, was ich sage, stimmt aber leider. Aber das, was man weiß, und das wäre jetzt mein einziger Freispruch für dich, dass diese Insulinsensitivität, die ich gerade eben erwähnt hatte, halt schon einen Einfluss hat. Das heißt, wenn du schon unbedingt Bock hast auf dein Marmeladenbrötchen, dann eher am Morgen, weil der Körper es dir besser verzeiht, wenn du morgens kohlenhydratlastiger isst als später am Abend, weil die Insulinsensitivität halt einen großen Einfluss davon hat, wie der Körper das verstoffwechselt. Und am Abend macht es dir mehr Probleme, was das Thema Zunehmen angeht, beziehungsweise Heißhungerattacken, als wenn es jetzt morgens der Fall wäre.
Gut, jetzt gehen wir davon aus, wir haben alle gut gefrühstückt, sind unterwegs, zum Beispiel im Büro, auf der Arbeit, flitzen so ein bisschen durch die Gegend und dann kommt ja meistens, also bei mir ist das so, rund um 11 Uhr, ja, so eine kleine, ich nenne es mal Heißhungerphase. Nicht immer, aber manchmal. Frühstück ist, wie gesagt, schon länger her. Bis zum Mittagessen dauert es dann vielleicht noch 1,5 bis 2 Stunden. Da steht dann der böse Snackautomat. Oder vielleicht riecht man ja auch die frischen Teilchen vom Bäcker nebenan. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Und da hat mir mal eine Kollegin erzählt, Vanilletee trinken. Was ist da dran? Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert.
Dann wäre jetzt der entscheidende Moment, es auszuprobieren. Also grundsätzlich hilft natürlich jede Form von Getränk. Gerade aber auch Tee zum Beispiel sehr, sehr gut, eine gewisse Heißhungerphase zu überbrücken. Denn zum einen, sehr einfach strukturiert sind wir, aber ganz oft ist es wirklich der Fall, dass Hunger auch Durst sein kann, weil Durst oft fehlinterpretiert wird als Hunger. Deshalb kann das schon manchmal helfen. Plus, weil es halt den Magen auch einfach füllt. Natürlich nicht lange und es hat keine Kalorien, deshalb werde ich davon ja nicht klassisch satt. Aber es kann dir helfen durch ein Heißhungertal. Was aber eigentlich viel wichtiger ist, du musst dir eigentlich die Frage stellen, wieso habe ich denn schon um 11 Uhr wieder Hunger? Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also wenn du nicht morgens um 5 Uhr gefrühstückt hast, solltest du eigentlich noch nicht um 11 Uhr Hunger haben. Und deshalb plädiere ich wirklich dafür, sich dann lieber den Morgen nochmal anzuschauen und darüber nachzudenken. Deshalb bin ich auch so ein großer Freund von Ernährungstagebüchern. Also wenn euch immer wieder so eine Heißhungerattacke begegnet, nicht um 12:30, 13 Uhr, wo ihr normal Hunger habt, sondern wirklich schon 1-2 Stunden locker vor der Mittagsessenzeit und dann der Magen in der Kniekehle hängt, wenn es in die Kantine geht mittags, dann ist vorher was schiefgelaufen. Und da bin ich ein riesengroßer Freund davon, dann entweder das Frühstück ein bisschen größer ausfallen zu lassen, weil viele frühstücken oft morgens nur so eine Kleinigkeit. Und das weiß man mittlerweile, die Studien auch belegt, dass dann später echt große Heißhungerattacken folgen können, wenn ich morgens nicht richtig gefrühstückt habe. Oder als Punkt 2, das ist aber eine Frage, das ist nicht bei jedem machbar, später zu frühstücken. Weil viele Deutsche, habe ich so irgendwie das Gefühl, kommen immer auf die Idee, morgens, wenn ich aufstehe, muss ich sofort frühstücken. Nein, ich kann auch noch ein bisschen warten. Also ich bin ja in der Nacht nicht gestorben und hatte keine riesige körperliche Beanspruchung. Das darf auch gerne mal ein bisschen später sein. Da ist der Körper relativ flexibel.
Okay, bevor wir uns gleich das Mittagessen mal angucken, interessiert mich mal so das Thema Energieverbrauch. Im Laufe des Tages wechseln sich ja so aktive und weniger aktive Phasen ab. Und auch unsere Gene, die an diesem Glucose- und Fettstoffwechsel beteiligt sind, die sind ja je nach Tageszeit mal aktiver und mal ein bisschen fauler. Da stelle ich mir jetzt so gerade die Frage, wie bekomme ich denn so für mich persönlich heraus, ja, wie ich die Ernährung am besten anpasse?
Ich glaube, das ist wirklich eine Sache von einer gewissen Sensibilität, die man dafür entwickeln muss. Was man zum Beispiel herausgefunden hat, ist, dass bei Schichtarbeitern natürlich der ganze Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander kommt und die dann extrem irritiert dadurch werden. Und gerade das auch dazu führen kann zu einer erhöhten Gewichtszunahme, aber auch zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko, weil der Körper dann zu gewissen Zeiten den Blutzuckerspiegel sich nicht mehr so gut verhält wie im klassischen aktiven Part des Tages, also den klassischen Wachstunden, wo man normalerweise wach ist, anstatt zu den Nachtstunden. Also das ist super interessant. Deshalb merkt man ja, dass der Körper damit nicht so wirklich klarkommt, wenn er irritiert wird. Und deshalb plädiere ich dafür, sich wirklich damit mal ganz genau auseinanderzusetzen. Also bestes Beispiel habe ich zum Beispiel früher auch selber falsch gemacht, deshalb habe ich es gerade eben erwähnt, als ich mich noch nicht so stark mit Ernährung auseinandergesetzt hatte, vor 30 Jahren jetzt gefühlt bald, dass ich zum Beispiel immer ganz früh morgens gefrühstückt habe, weil ich dachte, jetzt muss da ganz viel Energie rein, du wirst dort ganz viel Sport machen, und ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, du kannst auch erst 1-2 Stunden arbeiten und dich an den Rechner gesetzt haben oder schon mal 1-2 Klienten betreut haben, du kannst auch erst um 10 Uhr frühstücken, das ist gar kein Problem. Oder halt zum Beispiel sehr spät abends zu essen. Allein diesen Punkt kann ich weiter nach vorne verschieben und dadurch das halt auch vermeiden, in einem zu großen Zeitfenster zu essen. Also es gibt halt wirklich viele Kleinigkeiten, mit denen ich mir den Tag wesentlich leichter gestalten kann. Und das, wofür ich plädiere, ist, und das ist eigentlich auch mittlerweile so Status Quo der Wissenschaft, dass man eher zu Beginn des Tages, wann auch immer der beginnt, ist bei einem früher, bei einem später, kohlenhydratlastiger startet. Und auch wirklich dieser richtig alte Spruch ist auch immer noch up to date. Also morgens frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Das ist wirklich immer noch so, weil man weiß, wenn ich in den aktiven Teilen des Tages mir genügend Kalorien zugeführt habe über langkettige gute Kohlenhydrate, dass abends das Essen wesentlich geringer ausfällt und ich mit wesentlich weniger Heißhungerattacken durch den Tag komme. Also ich würde probieren, zumindest erstmal damit zu beginnen, in den Morgens-Mittagsstunden die hauptsächliche Energiezufuhr bereitzustellen, weil es im Schnitt bei den meisten Menschen gut funktioniert.
Jetzt sind wir bei der Ernährungsuhr so langsam aber sicher Richtung Mittag unterwegs. Ich sag mal so irgendwann so, ja, zwischen 12, 13:30 vielleicht. Morgens haben wir geklärt, sind die Kohlenhydrate und die Proteine eben sehr wichtig, um uns möglichst lange satt zu halten. Worauf kommt es jetzt an beim Mittagessen? Du hast gerade schon gesagt, natürlich mittags nicht so viel und so reichlich, möglichst wie morgens, wie der Kaiser futtert. Aber auch für die zweite Tageshälfte, je nachdem, was wir leisten, ob wir körperlich aktiv sind oder auch geistig, also auch viel denken müssen, da müssen wir noch einiges rocken. Das heißt, auch da brauchen wir Energie.
Ja, da ist jetzt die entscheidende Kunst, dort keinen Fehler zu machen. Weil es gibt ja immer die zwei Extreme. Nichts essen, viel zu viel essen. Das heißt, es gibt die Variante mit, ja, mittags esse ich jetzt nur eine Kleinigkeit, ich snack jetzt nur den Apfel, aber abends will ich ja gerne richtig essen. Und das geht oft schief, das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil man wirklich herausgefunden hat durch Studien, wenn ich ein normales Mittagessen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger am Abend esse, extrem erhöht, als wenn ich eine kleinere Mahlzeit habe und dann später eine riesen Heißhungerattacke habe und dann über meinen Hunger hinaus esse. Das heißt, man hat das Ganze ausprobiert, man hat den Leuten als Beispiel mittags 500 Kalorien gegeben, dann essen die abends nur noch 400 Kalorien und waren damit glücklich und haben das beschrieben als ich bin vollkommen zufrieden. Hast du ihnen mittags nur 200 Kalorien gegeben, abends dann aber 800, 900, haben sie trotzdem noch gesagt, ich habe Hunger, weil sie so eine lange Durststrecke dazwischen hatten. Deshalb wäre es wichtig, mittags noch auf genügend Kohlenhydrate zu kommen für die zweite Hälfte des Tages, gerade wenn ich denken muss, noch körperlich aktiv bin, auf genügend Proteine zu kommen, weil die mich bis zum Abendessen auch genügend sättigen, um halt A, genügend Energie zu haben, aber halt auch nicht in das Mittagstief zu fallen und deshalb bloß keine einfachen Kohlenhydrate essen. Also dann die, ne, kennst du deinen Herzinfarkt-Teller und solche Geschichten, Thorsten, haben wir schon mal drüber gesprochen, solche Dinge halt zu vermeiden. Also dann dort auf die guten Kartoffeln zurückzugreifen mit den weißen Bohnen, mit den Kidneybohnen. Ich sage jetzt nochmal so ein Beispiel, zum Beispiel die Chili con Carne mit ein paar Kartoffeln drin, was auch immer, um auf so eine Form von gesunden Eiweißen und gesunden Kohlenhydraten zu kommen.
Ich tracke auch seit ein paar Tagen mal wieder meine Ernährung, um selbst mal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was esse ich eigentlich so über den Tag verteilt. Und das ist schon ziemlich aufschlussreich. Ich hatte immer so das Problem, dass ich nicht wirklich so auf meine Proteine komme. Also auf die Menge, die ich mit meiner Größe und meinem Gewicht eigentlich so zu mir nehmen sollte. Und habe jetzt auch gesehen, guck mal da, jetzt habe ich ein schönes Hühnchenschnitzel gegessen vom Biobauern und schwuppsdiwupp steigen da die Proteine schon mal vernünftig an. Ist ja auch ein ganz gutes Fleisch. Aber so generell, die meisten Menschen oder ganz viele essen ja mittags Fleisch. Zu Hause, in der Kantine, wo auch immer. Obwohl der Konsum rückläufig ist, auch in Deutschland. Stellt sich aber die Frage, wie oft sollte das dann um die Mittagszeit auf dem Tisch sein? Also gibt es so ein paar Tage, 2, 3, 4 Tage, wo du sagst, also da sollte es auch beim Chrono-Nutrition-Plan auf jeden Fall mit dabei sein?
Das ist jetzt nicht unbedingt entscheidend, ob das jetzt mittags oder abends der Fall wäre. Da wäre ich jetzt relativ flexibel. Abends hätte ich natürlich auch gern immer noch ein bisschen Eiweiß dazu, weil ich aber ein riesengroßer Verfechter davon bin, bei jeder Mahlzeit eine gesunde Menge Eiweiß im Körper zu haben, weil es einfach der Nährstoff ist, der als Baustoff so wichtig ist, weil der Körper ihn nicht selber in der Form herstellen kann, dass ich ihn persönlich gerne immer bei jeder Mahlzeit mit dabei hätte. Aber das kann natürlich auch, und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, auch eine pflanzliche Proteinquelle sein. Ne, das können halt die Hülsenfrüchte sein, das kann aber auch mal sein, weil ich jetzt sage, ich wollte mittags mal einen Salat essen oder was anderes essen, aber mach mir da noch ein paar Nüsse drüber oder ähnliches. Also es muss ja nicht immer die fleischliche Proteinquelle sein, es kann auch gerne etwas anderes sein. Oder Tempeh, wovon ich ein riesengroßer Freund bin, also der fermentierten Soja-Variante oder ähnliches. Deshalb, also ich esse zum Beispiel mittags, um mich mal zu outen, auch oft Salat und die Leute denken, oh super, der isst ja fast kaum was. Das ist aber gar nicht der Fall, weil den Salat, den ich esse, ist ein Salat, den würden andere gar nicht als Salat definieren. Weil in meinem Salat dann halt super viele Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, weiße Bohnen mit drin sind, dann ist da manchmal noch Mais mit drin, Kartoffeln. Also das ist für viele kein Salat mehr, vielleicht neudeutsch schon so eine komische Bowl oder wie auch immer wir es nennen würden. Aber das ist halt meine Variante von Salat, die dann aber für mich gut funktioniert, weil sie mich auch dahingehend lang genug satt macht. Aber es muss halt nicht mittags immer das Stück Fleisch sein. Ich bin ja ein Freund davon, hat man schon mal drüber gesprochen. Als Reihenfolge Fleisch, Fisch, nix. Fleisch, Fisch, nix. So ist quasi meine Reihenfolge in der Woche. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Tipp. Das Thema Abnehmen hängt ja auch stark damit zusammen, wenn es darum geht, was esse ich zu bestimmten Uhrzeiten. Jetzt gehen wir so langsam, aber sicher in Richtung Sommer, auch wenn sich das momentan noch nicht so anfühlt mit dem Frühling hier. Aber ich höre ganz oft so Sätze wie, abends um Gottes Willen, ich esse kein Brot. Oder schlank in den Schlaf, ich esse so gut wie gar nichts. Das sind so Headlines, ja, wo man direkt hinhört, die jetzt wieder auf sämtlichen Illustrierten prangern, wo dann schöne Frauen in Bikini stehen oder die Männer mit den Sixpacks. Ja, die Frage ist, was mache ich denn jetzt abends? Du sagst gerade schon, gar nichts essen ist auch keine Lösung. Aber gibt es denn auch sowas, um in der Ruhephase, wenn ich mich hinlege, die Fettverbrennung nochmal anzukurbeln?
Was meinst du denn, warum dieser Satz funktioniert, nach 18 Uhr nichts mehr essen? Also ich sage jetzt mal ganz blöd, er muss ja irgendwie funktionieren, weil sonst würde er nicht durch die Welt geistern. Das ist ja so wie, esst keine Kohlenhydrate. Also würde es nicht funktionieren, wäre der Satz ja schon erledigt. Was meinst du denn, womit das zusammenhängt?
Also bei diesem Satz bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil es hängt immer davon ab, wie so mein Tagesablauf ist. Jemand, der früh aufsteht und dann seine drei Mahlzeiten entspannt genommen hat, okay. Aber wenn ich jetzt mal spät unterwegs bin, ich komme erst um 8 nach Hause, naja, dann klappt das nicht. Ne? Dann kann ich vielleicht sagen, nach 20 Uhr nichts mehr essen.
Ja, aber genau das ist nämlich, es hängt erstmal extrem vom Tagesverlauf ab. Und was erstmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum funktioniert das überhaupt bei den meisten? Ich sag's dir, ist ganz einfach, weil sie dann einfach keinen Schwachsinn mehr essen. Wenn ich jetzt sage, du darfst ab 18 Uhr nichts mehr essen, dann logischerweise fällt die Tüte Chips weg, dann fallen die Schokoladendinger weg, egal was, es fällt weg. Und dadurch wirst du automatisch weniger essen, weil was ist die klassische Zeit, wann die Leute Zeit haben, um Schwachsinn zu essen? Abends vorm Fernseher. Und wenn das wegfällt, habe ich es natürlich geschafft. Aber das ist natürlich keine schlaue Regel in dem Moment, sondern es ist einfach nur eine Vermeidungsstrategie. Das, was man wirklich rausgefunden hat, und das ist ein ganz interessanter Aspekt, man hat Leuten die klassischen drei Mahlzeiten gegeben. Das heißt, die eine Gruppe hat halt morgens um 8 gegessen, hat dann mittags um 1 gegessen und hat dann wieder abends um 18 Uhr gegessen. Und bei den anderen hat man alles 4 Stunden nach hinten verschoben. Das heißt, die haben halt erst um 12 Uhr gegessen, dann halt um 17 Uhr und dann halt so Richtung 22, 23 Uhr. Kommt jetzt nicht auf eine Stunde an. Aber das, was super interessant war, sie haben alle dieselbe Menge an Kalorien gegessen, auf die Mahlzeiten verteilt. Aber die späte Gruppe hatte riesengroße Nachteile. Erstmal haben die wirklich Gewicht zugelegt, obwohl sie, ja, es klingt paradox, dieselbe Kalorienzahl gegessen haben. Und der Blutzuckerspiegel wurde wesentlich mehr negativ irritiert. Das heißt, wurde dazu führen, dass leider konstanter der Blutzuckerspiegel in einem schlechten Bereich war, was ja langfristig, wissen wir alle selber, zu Diabetes und ähnlichen Geschichten führt. Das heißt, der Körper möchte halt gerne abends schon in eine gewisse Ruhephase kommen. Bedeutet, vor dem Schlafengehen sollte halt ein zeitlich großer oder ausreichend großer Abstand sein. Aber natürlich, wenn ich jetzt lang geschlafen habe, erst um 11 Uhr aufstehe und nachts um 1 ins Bett gehe, ist das was anderes. Aber beim Otto Normalo, der jetzt um 10, 11 ins Bett geht, sollte der nicht um 21 Uhr essen. Das weiß man mittlerweile. Ich sollte 3-4 Stunden vor dem ins Bett gehen meine letzte Mahlzeit haben, weil es mein Blutzuckerspiegel nachhaltig negativ beeinflussen könnte.
Und dann klappt es auch mit der Fettverbrennung besser.
Ja, definitiv. Und das ist das, was viele sich nicht vorstellen können. Du weißt auch, ich bin ein riesengroßer Verfechter der klassischen Mathematik. Das, was den Kalorien oben reinschmeißt, das wird der Körper entweder verbrennen und dann geht er an seine Reserven oder packt es in die Reserven. So wie der Körper einfach funktioniert. Aber es gibt halt schon noch ein paar Kleinigkeiten, wo er seine Eigenarten hat. Und die kann man halt mit berücksichtigen.
Wir haben ja hier auch schon ganz oft über die ganz, ganz wichtigen Essenspausen gesprochen, Alex. Du hast da sehr schön erzählt, was da auch in unseren Zellen passiert, dass der Körper da von sich aus eigentlich mal aufräumt. Ich frage mich jetzt gerade, sollten wir denn lieber so zwischen den Hauptmahlzeiten diese langen Essenspausen machen oder vielleicht dann doch lieber so kleine, mehrere Mahlzeiten, um nicht so viel auf einmal reinzuschaufeln?
Ja, gute Idee. Und ich möchte da jetzt auch keinem vorweggreifen, weil es natürlich gewisse Erkrankungsbilder gibt, wie zum Beispiel Diabetes. Und wenn der Arzt einem da anrät, verteilen Sie das lieber auf mehrere kleine Mahlzeiten, weil das für Sie als Person praktischer ist. Ja, dann werde ich da natürlich auch nicht gegenreden. Wir reden jetzt immer von den klassischen Normalgestörten, um es mal so zu sagen, die sich mit der Ernährung auseinandersetzen, aber ohne ein Krankheitsbild. Heißt, das, was mir dabei wichtig ist, und das, was man auch durch Studien belegt hat, ist, dass Essenspausen durchaus Sinn machen. Man ist mittlerweile wirklich weg von diesem Gedanken, fünf kleine Mahlzeiten, außer es hat einen gewissen medizinischen Hintergrund. Man hat nämlich wirklich Leute getestet. Gibt es ganz interessante israelische Studien. Man hat Kalorienanzahl genommen, als Beispiel jetzt 2000 Kalorien, und hat das auf 3 Mahlzeiten verteilt und bei einer anderen Gruppe auf 6 Mahlzeiten verteilt. Und wirklich, die haben genau dieselbe Kalorienanzahl gegessen. Die Gruppe mit den Essenspausen, also die, die wirklich nur 3 Mahlzeiten hat am Tag, haben abgenommen. Die haben am Ende von der Studie im Schnitt 2,2 Kilo weniger gewogen. Und das ist halt einfach faszinierend, dass der Körper Essenspausen wirklich braucht, bei gleichbleibender Kalorienzahl, und es am Ende aber einen Unterschied macht. Das ist natürlich einen längeren Zeitraum gewesen, deshalb sind die 2,2 Kilo jetzt kein bombastischer Wert. Aber durch dieselbe Kalorienanzahl und genauso satt über den Tag verteilt gut durchzukommen, finde ich, ist ein super interessanter Aspekt.
Und was ich eben auch sehr interessant finde, dass man selbst überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt, was bedeuten eigentlich Essenspausen. Ich habe das auch schon mehrfach probiert, das sogenannte Intervallfasten, wo du ja dann wirklich nach einem bestimmten Schema auch, da sind wir wieder beim Essen nach Uhr, ein paar Stunden halt hast, in denen du essen darfst, möglichst gesunde Dinge natürlich, und dann eben eine relativ lange Zeit, wo du nichts isst. Und ich finde, es ist anfangs immer hart, aber danach merkst du erstmal, wie sich so ein Reset anfühlt, und danach fühlt man sich ja irgendwie deutlich besser. Also ich hatte da eine totale Euphorie, ich war mega fit, ich habe mich viel besser gefühlt, ich konnte besser schlafen. Und habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich das erst durch so eine Grenzerfahrung mal rauskriegen musste, wie gut das eigentlich ist. Und mein Fazit, man macht es eigentlich viel zu selten. Eigentlich müsste man hingehen und sich so 2-3 Mal im Jahr so eine Woche Intervallfasten gönnen.
Ja, aber jetzt mal ganz pauschal oder gemein gesagt von mir, warum nicht dein Leben lang? Das klingt jetzt erstmal gemein und das muss ja auch nicht in der krassesten Form sein, aber die von euch, die uns häufiger zuhören, und wir gehen ja in Richtung von 200 Folgen, ich bin ja auch ein riesengroßer Freund von diesem intermittierenden Fasten, Intervallfasten. Es gibt ja das klassische 16-8, was die meisten auch kennen, aber ich mache daraus ja 14-10. Also ich habe ein Zeitfenster von 10 Stunden, in dem ich esse, und das ist bei mir von ungefähr, ich sag mal so 9 bis 19 Uhr. Das ist so ungefähr die Range, in der ich mich probiere zu bewegen, weil man halt durch Studien weiß, dass diese Autophagie, dieser Reinigungsprozess der Zellen, der halt ganz wichtig ist für unsere Telomere, auch eine super Folge, können wir gerne nochmal in die Shownotes mit reinpacken zu diesem Thema, diese Reinigungsprozesse erst anstoßen nach so 12, 13 Stunden. Deshalb mache ich halt 14, 10. Diese 10 Stunden finde ich gut. 8 Stunden wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu knapp, weil mein Tag auch oft relativ lang ist. Aber mit dem komme ich gut klar. Dann habe ich super Energie, kann abends top einschlafen, bin morgens erholt und wieder aufgewacht. Also das kann ich ja wirklich ein Leben lang durchziehen. Es muss ja nicht dann 16, 8 oder noch schlimmer sein. Aber mit so einem gesunden Zeitfenster von, wie gesagt, meinem 14, 10, was ich propagiere, kommt man, glaube ich, wirklich ganz gut durch den Alltag. Ich rede jetzt nicht davon, dass man im Urlaub mal eine Ausnahme macht oder ähnliches oder wenn man mal eingeladen ist. Aber ich glaube, mit so einem Zeitfenster von 10 Stunden kann jeder ganz gut durch den Tag kommen.
Das klingt in der Tat sehr spannend und ein wenig entspannter. Ich hatte tatsächlich diese 16-8 Geschichte. War anfangs hart, nachher hat es geklappt, aber man musste schon so ein bisschen kämpfen auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir viele tolle Tipps, zu welchen Uhrzeiten oder zu welchen Tageszeiten wir welche Lebensmittel essen sollten. Und das haben wir natürlich nochmal zusammengefasst für euch. Hier sind unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und der ist erstmal wichtig, um das Ganze zu verstehen, denn gerade in den Vormittagsstunden bzw. bis zum Mittag hin ist unsere Insulinsensitivität, also wie unser Körper auf Zucker reagiert in Form von Glucose und Ähnlichem, noch anders getaktet und gestrickt als in den Abendstunden. Deshalb seid ihr Kohlenhydratverfechter, so wie ich, gerne das eher in die Vormittags-Mittagsstunden schieben als unbedingt in die Abendstunden. Punkt Nummer 2. Viele kleine Mahlzeiten oder drei größere Mahlzeiten. Ich bin garantiert ein großer Verfechter von den drei größeren Mahlzeiten, anstatt dieses ganze dauerhafte Zwischendurch-Snacken. Hat man auch mittlerweile Studien bewiesen, dass es wesentlich effektiver ist für den Körper, wenn er drei Hauptmahlzeiten bekommt, anstatt viele kleine Mahlzeiten, weil er darauf wesentlich besser von eurem Organismus her reagieren kann. Punkt Nummer 3, und da geht es jetzt quasi um die große Essenspause, das intermittierende Fasten. Bin ich auch ein riesengroßer Freund davon. Wie gesagt, 16:8 ist das Klassische, was auch oft in der Wissenschaft propagiert wird. Ich mache daraus eine 14:10, nicht weil ich es mir schön reden will und mir das Leben leichter machen will, sondern weil ich weiß, dass es auch schon ein, zwei Stunden vorher funktioniert. Ist bei jedem aber ein bisschen anders und hängt auch von den Mahlzeitentypen ab, wie man zu welcher Uhrzeit isst. Aber das ist so ein Punkt, ganz ehrlich, den werde ich nach aktuellem Stand der Dinge, kann ich jetzt sagen, 2024 zumindest geplant, bis zu meinem Lebensende auch durchziehen, weil es mir super bekommt und ich einfach den wissenschaftlichen Mehrwert sehe. Punkt Nummer 4. Bitte vergesst das Mittagessen nicht. Ich weiß, das machen ganz viele und auch gerade von den Büro-Junkies, die dann sich mittags geißeln, um dann abends zuzuschlagen. Nein, es wird sich rächen. Liebe das Mittagessen noch ein bisschen betonter und dafür das Abendessen ein bisschen geringer ausfallen lassen, ist wesentlich leichter, weil man weiß durch Studien, dass die Heißhungerattacken dazwischen der Killer sind und gerade abends man proportional noch wesentlich mehr Kalorien isst, als die, die man mittags vielleicht eingespart hat. Und als letzter Punkt, bitte nicht zu spät essen. Es geht mir jetzt nicht um diese Floskeln oder Standardgesabbel von wegen nach 18 Uhr nichts mehr essen, das ist alles Quatsch. Aber probiert bitte nicht zu kurz vor dem zu Bett gehen zu essen, also sollten schon locker mindestens noch 3-4 Stunden der Fall sein, auch wenn man abends vielleicht nicht super viel gegessen hat, weil euer Körper gerade in der Nacht wirklich eine in Anführungsstrichen inaktive Phase hat, auch wenn da super viel passiert, aber was eure Verdauung angeht, dann kann er die Sachen nicht so gut verstoffwechseln. Deshalb gebt ihm bitte genügend Zeit, nicht nur was eure Gesundheit angeht, sondern auch was das Schlanksein angeht.
Ein schönes Schlusswort und als kleine Ergänzung habe ich auch noch ein schönes Schlusswort, denn Alex und ich, wir möchten euch gerne darauf hinweisen, dass ihr noch bis zum 20. Mai abstimmen könnt beim Deutschen Podcastpreis 2024. Jede Stimme zählt und Gesund gefragt ist zur Nominierung bereit, sage ich mal, in der Kategorie Bester Ratgeber Publikumspreis. Darum werden wir hier in den Shownotes zu dieser Episode auch nochmal den Link teilen. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr direkt auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis und braucht einfach nur auf Abstimmen klicken. Geht ruckizucki, 10 Sekunden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir mit Gesund gefragt da auch noch ein Stückchen weiterkommen und unsere ohnehin schon tolle Community weiter vergrößern können. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.